Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen wünsche ich. Heute begrüße ich bei mir Matthias Platzek. Der hat Umwelthygieniker gelernt, ist Politiker. Er war unter anderem Ministerpräsident in Brandenburg. Er war auch Bundesvorsitzender der SPD. Er war Deichgraf. Er ist Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Und er ist Vorsitzender der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Schönen guten Tag, Herr Platzek.
Grüße, guten Morgen.
Ihnen schlackern selbst die Ohren bei so vielen Titeln und Bezeichnungen. Gibt es da eigentlich einen, der Ihnen besonders wichtig ist?
Nö, also da ragt deshalb nicht heraus, weil wenn ich so zurückgucke und im leicht vorgerückten Alter macht man das ja ab und zu, dann kann ich nur sagen, dass ich alles, was ich gemacht habe, wirklich gerne gemacht habe. So unterschiedlich es teilweise war. Es hat mich erfüllt, es hat mir Freude gemacht, neben den Dingen, die natürlich mit sowas auch zusammenhängen, die dann etwas unerfreulicher sind. Aber in der Summe ist da nichts, wo ich sage, und das war's, sondern der liebe Gott hat es einfach gut mit mir gemeint, weil wer kommt in den Genuss und hat die Freude, dass er seine eigene Heimatstadt eine Weile verantworten darf oder sein geliebtes Heimatland auch für viele Jahre da in verschiedenen Regierungsfunktionen dafür etwas tun darf, das ist eigentlich ein Glücksfall, den man sich, wenn man schon politisch gerne tätig ist, einfach nur wünschen kann.
Na, das ist doch ein wunderbarer Auftakt für eine Stunde Matthias Platzek hier im Gespräch. Nicht so sehr im Tagesgeschäft tauchen Sie jetzt auf mit ständigen Kommentaren, wie das ja andere durchaus tun, sondern Sie beschäftigen sich mit großen Fragen, vielleicht auch eher im Hintergrund. Die größte Frage, die sich vielleicht immer wieder stellt, ist der Friede. Das internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI hat vor ein paar Tagen in einer Studie vor einem neuen atomaren Wettrüsten gewarnt. Machen Sie sich manchmal Sorgen um den Frieden?
Ich mache mir eigentlich nicht nur manchmal Sorgen, sondern Jahr für Jahr mehr. Ich habe, und da war ich ja wahrlich nicht alleine, vor ungefähr 30 Jahren gedacht, wir werden weiter Sorgen haben, keine Frage. Aber eine Sorge werden wir künftig nicht mehr haben, nämlich die, dass die Welt sich zwischen Krieg und Frieden bewegt. Selten in einer Epoche waren die Hoffnungen so groß und selten sind sie so schnell und so gründlich enttäuscht worden. Wir machen ja als Deutsch-Russisches Forum auch außenpolitische Konferenzen und da hören Sie profunde Kenner und Analysten der politischen Szene, die sagen, man kann davon ausgehen, dass vielleicht die Situation heute explosiver ist, als sie im Kalten Krieg war. Das hat verschiedene Ursachen, hat verschiedene Gründe, aber von daher, ja, ich mache mir Sorgen, so komisch das vielleicht diesem und jenem im Moment vorkommt, um den Frieden auf unserem Kontinent und auf der Welt. Und deshalb tue ich auch einiges von dem, was ich tue. Das ist der Antrieb.
Sie haben das Deutsch-Russische Forum jetzt erwähnt, weil das ist ja nach wie vor also auch etwas, was wir glaubten, überwunden zu haben. Diese Konfrontation irgendwie, ja, was früher im Kalten Krieg aneinander geraten ist, gerät nach wie vor aneinander. Sie haben gerade das Buch geschrieben, wir brauchen eine neue Ostpolitik, Russland als Partner. Also Sie haben gerade eben schon gesagt, Frieden in Europa sehen Sie durchaus bedroht. Jetzt sagen ja viele, dass vor allem Russland den Frieden bedroht durch eine aggressive Politik und durch massives Aufrüsten. Wie sehen Sie das?
Also erstmal, weil Sie das Buch erwähnt haben, der Antrieb dazu kam genau aus diesen Sachverhalten, die wir eben besprochen haben oder gerade besprechen. Und das ist ja im Moment auch so ein Narrativ, wie es neudeutsch heißt. Vielleicht kann ich das einfach, was ich da als Stimmung wahrnehme, beschreiben an eins dieser vielen viralen Handyfotos, die so umlaufen. Da haut eine kleine Katze einen Blumenkasten im Balkon aus dem Ständer und der knallt runter. Die Sprechblase dabei, und das beschreibt so den Zustand, die Katze ruft, ich war es nicht, die Russen waren es. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, in der wir uns befinden. Natürlich ist, wenn ein schwieriger Zustand eintritt, und den haben wir in unserem Verhältnis, ist nie nur einer schuld, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sollten es uns nicht so einfach machen und sagen, schuld sind die anderen und wir müssen gar nicht gucken.
Wann war Ihr erster Kontakt zu, ja, wahrscheinlich an sowjetischen Menschen?
Naja, als Kind. Ich bin an der Kliniker Brücke in Potsdam groß geworden. Die war auf der einen Seite von Amerikanern bewacht, ging ja zwischen West-Berlin und Potsdam, auf der anderen Seite von Russen, weil es ein alliierter Grenzübergang war. Und wir haben direkt an der Brücke gewohnt und ringsherum wohnten Russen, klar. Und da ist man automatisch unter ihnen, sage ich mal. Mhm. Das russische Magazin war daneben, die Kommandantur war drei Häuser weiter. Egal, ob man zum Friseur ging oder sonst wohin, waren immer Russen da. Das prägt, das ist eine Normalität. Zu Kindern waren die auch, oder sind Russen per se, oft sehr, sehr zugänglich und auch nett. Und dann kamen so ein paar Glücksfälle im Leben, die hat man oder hat man nicht. Ich hatte eine Lehrerin, die es verstanden hat, uns nicht nur Sprachunterricht zu geben, sondern die ihr Hobby darin sah, uns Heranwachsenden, vorwiegend Jungs, und das ist ja nicht so einfach, 13, 14, 15-Jährige zu begeistern, mit der russischen Kultur ein Stück zusammenzubringen. Also die hat, ich habe zum Beispiel Russenfilme geliebt. Das war damals in der DDR längst nicht ubiquitär verbreitet.
Ich wollte gerade sagen, weil man hätte die Russen, also die Sowjets, ja auch als Besatzer sehen können. Das haben sie so als Soldaten nie empfunden.
Da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen auch die Zeiten hersehen. Ich glaube schon, dass in den 40er und 50er Jahren sehr, sehr viele sehr unerfreuliche Erfahrungen mit russischen Truppen auch von Deutschen im Osten hier Deutschlands gemacht wurden. Aber wenn Sie dann die 60er, 70er oder 80er Jahre nehmen, hat sich doch einiges gewandelt. Es war dann am Ende von Gefühlslagen oft so, dass einem die russischen Soldaten eher leid taten, weil sie weder gut behandelt wurden, noch irgendwie ein gutes Dasein in ihren Kasernen fristeten. Und wenn sie dann so ab Mitte der 80er Jahre sehen, dann wandelte sich ja der sogenannte Besatzer, sage ich mal, eher zu einem Hoffnungsträger. Und von daher gibt es da eine Entwicklung in der Wahrnehmung.
Man hört es aus allem raus, was Sie sagen und auch wie Sie das Ganze, also auch Ihr Buchprojekt eingeleitet haben. Wir dürfen uns nicht entfremden, wenn wir es nicht sogar schon getan haben. Wir müssen miteinander reden. Also da gibt es ja jetzt auch in Ihrem Buch ganz unterschiedliche Stichworte. Sie gehen auf die Sanktionen ein, Sanktionen gegen Russland eben wegen der Annexion der Krim. Wenn wir die als Westen wieder lassen würden, würden wir dadurch nicht Gewalt als Mittel der Politik anerkennen? Wie kann man die miteinander klären?
Es gibt Wege. Und ich will es mal ein Stück in, weil das Leben spielt sich in Relationen ab, mal in eine Relation setzen. Wenn Sie in Russland auf Podien sitzen, und ich tue das regelmäßig, und sich politischen Debatten stellen und kommen zu diesen Fragen Sanktionen und völkerrechtswidrig oder nicht völkerrechtswidrig, dann kriegen Sie mindestens, Sie kriegen etliche Fragen, aber eine ist immer dabei. Ja, ihr habt uns mit Sanktionen versehen, weil aus eurer Sicht die Krim-Annexion völkerrechtswidrig war. So what? Eure Sicht, eure Handlung. Aber lasst uns mal die Frage auch stellen als Russen, als 2003 die USA völkerrechtswidrig in den Irak einmarschiert sind. Da habt ihr selber im Bundestag beschlossen, das ist flagrant, Verletzung des Völkerrechts. Welche Sanktionen habt ihr gleich verhängt damals?
Und was sagen Sie denn?
Naja, die Frage kann ich bis heute nicht beantworten. Es gibt noch andere Fragen, die ähnlich sind. Also nochmal, das Leben spielt sich in Relationen ab. Und wir sollten nicht so tun, als wäre das Reinheitsgebot bei uns immer eingehalten und nur bei den anderen nicht. Und damit fängt die Schwierigkeit in der Behandlung von solchen Fällen an, weil Völkerrecht eignet sich zu vielem, aber zu einem nicht, dass man es dann anwendet, wenn es einem passt und an anderen Stellen weglässt, wenn es einem nicht passt.
Sie sagen, Sie sitzen auf Podien. Sie haben offenbar dann auch Gesprächspartner, weil auch das kommt in Ihrem Buch raus, Russland ist nicht gleich Putin. Aber mit wem neben Putin kann man denn reden?
Es gibt in Russland eine Menge Gesprächspartner, wo der Diskurs wirklich bewegt ist, wo man Worte und Widerworte bekommt und finden kann. Wir nehmen ja Russland von hier immer wahr. Da gibt es einen Präsidenten und der Rest hält die Klappe. So kann man das ja in etwa sagen. Und ja, es ist ein autokratisches System. Ich würde mich auch nie versteigen und sagen, dass Russland irgendwie eine Demokratie ist oder gar da den Idealbedingungen einer Westminster-Demokratie auch nur nahe kommt. Aber es ist ein Land in Entwicklung und Sie finden Leute, also wenn Sie mit dem Chef vom Carnegie Center, Dmitri Trenin, auf dem Podium sitzen, wenn Sie mit anderen, ich will die jetzt namentlich alle nicht aufführen, selbst in der Verfassungskommission, die ja als ein Putin-Verein gesehen wird, haben wir noch vor Corona in Moskau Debatten geführt. Da kriegt man Meinungen und Gegenmeinungen dazu. Also es ist kein monolithischer Block. Es ist natürlich nicht die Parteienvielfalt, die parlamentarische Demokratie, die wir uns vorstellen. Aber wenn wir auf unseren Debatten und Konferenzen sind, dann können Sie in Russland fröhliche Debatten erleben. Also da ist es nicht so, sonst wäre ja auch kein Gespräch möglich. Das findet schon statt.
Unser Gast, Matthias Platzek, ist 1953 in Potsdam geboren und auch aufgewachsen, nahe eben der gesperrten Kliniker Brücke. Das haben Sie uns gerade auch schon erzählt. Ich hatte Sie, Herr Platzek, immer abgespeichert als jemanden, der aus der Umweltbewegung der DDR kam. Und das war für mich, aus dem Westen kommt, war das für mich sofort Opposition. Und jetzt habe ich so über Sie gelesen, dass Sie also auf jeden Fall als Jugendlicher eigentlich in Ihrer Familie der Systemverteidiger waren. Gar nicht Opposition.
Nö. Ich war so der Rote, sag ich mal, in der Familie. Das hat auch was mit ganz normalen, glaube ich, Familiengeschehen zu tun. Die Familie, aus der ich komme, war für Ostverhältnisse, für DDR-Verhältnisse extrem, ja, wie soll man es nennen, bürgerlich konservativ oder so. Mhm. Also mein Vater war Arzt an einem katholischen Krankenhaus, meine Mutter Pfarrerstochter. Ich sag mal, es geht gar nicht, mehr geht gar nicht so ungefähr. Natürlich nicht in der Partei. Mein Vater liebte Ostfernsehen überhaupt nicht. Wenn ich Ostfußball gucken wollte, musste ich zu Nachbarn gehen, weil er dann Bundesliga gucken wollte. Wenn man in so einer, und mein Vater war auch sehr diskussionsfreudig, und wenn man in so einer Umgebung aufwächst, dann hat man natürlich erstmal den Impetus so, na, jetzt muss ich ja was anderes machen. Ne? Und das war auch immer sehr bewegt. Das hat auch Freude gemacht, hat einen auch was Diskussionstechnik angeht, schon geschult so ein bisschen. Mein Vater war sehr, sehr geduldig. Der hat mir zum Beispiel in der DDR alle Zeitungen, ich hatte ja kein Geld, genehmigt. Es gab außenpolitische Zeitungen, die natürlich alle eingeschränkt waren in ihrer Breite. Horizont, Sonntag, Tageszeitung, konnte ich alles lesen, da hat er alles gemacht. Aber es gab dann auch solche Szenen, und das beschreibt vielleicht so das Verhältnis. 1968, am 21. August früh, wir hatten noch Ferien, ich war ja gerade im 15. Lebensjahr, da reißt mein Vater früh um 7 die Tür auf zu meinem Zimmer und sagt, mach mal die Nachrichten an, damit du mal hörst, was deine Kommunisten in Prag anrichten. Mhm. Damit ist vielleicht am besten beschrieben, wie das so zwischen uns zuging. Es war trotzdem alles liebevoll, aber es war schon relativ intensiv.
Wie ist denn der Tag weitergegangen?
Na, ich habe mir das alles angeschaut dann. Das lief ja praktisch live im Fernsehen und war erschüttert, weil ich habe ja wirklich an den Sozialismus geglaubt. Und ich fand das, was in Prag stattfand, das, was in der Tschechoslowakei, damals war das ja noch ein Land, die heutigen zwei Länder, stattfand, das hat mir ganz viel Hoffnung gegeben, weil die Vorstellung war ja, das größte Defizit des real existierenden Sozialismus Stück für Stück aufzulösen, nämlich, wie es so schön hieß, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, demokratische Rituale einzuführen, Wirtschaft in Teilen zu öffnen. Und da dachte ich, das ist die Zukunftschance. Und das hat einen ja auch ein bisschen beflügelt und beschwingt, selbst so jung, wie ich war. Und das war dann schon sehr heftig.
Also so angeknackst dann, das Gefühl. Sie waren, jedenfalls habe ich mir das angelesen, Matthias Platzek war ein sehr guter Schüler, Schule fiel ihm leicht, dann Naturwissenschaft, also Kybernetik studiert und sind dann Umwelthygieniker geworden, in der DDR Umwelthygieniker. Also das heißt, Sie haben Luftverschmutzung gemessen.
Boden, Wasser, Luft und Lärm hieß das mal kurz gesagt. Ja. Also alles, was...
Sehr unerfreulich in der DDR.
Ja, oder? Wir haben uns mit den medizinischen Auswirkungen von Umweltbelastung praktisch beschäftigt. Alles, was so einwirkt auf den Organismus. Dadurch hat man auch allerhand Messdaten gehabt, die natürlich zum größten Teil nicht öffentlich verwendet werden durften, wie das in der DDR so war. Ich war übrigens meiner Heimatstadt schon mal 10 Jahre untreu, weil sie sagten immer Potsdam, auch ein paar Jahre in Thüringen und ein paar Jahre in Sachsen. Und habe unter anderem im Institut für Lufthygiene in Karl-Marx-Stadt gearbeitet und war dort für das Messnetz Obererzgebirge zuständig, wo der Wald starb damals in den 70er Jahren. Und das sah so grausam aus. Damals kam es durch Schwefeldioxid, durch die Kohleabgase. Ja, das hat mich beruflich sehr beschäftigt und hat mich dann natürlich auch, das bleibt ja nicht aus, also dann auch in meiner Freizeit beschäftigt. Und so ist es ja langsam dann auch zu der Gründung von den entsprechenden Bürgerinitiativen gekommen, weil wir haben dann 3 Kinder gehabt und dann macht man sich natürlich zunehmend Gedanken, wie wird die Zukunft eigentlich aus?
Genau, Bürgerinitiative gründen klingt immer so. Es war so ganz down to earth. Sie haben sich in Potsdam einfach mit Schaufel und Hacke aufgemacht und den Pfingstberg gerettet. So ging es los, oder?
Also wir haben Ende 87, Anfang 88, vorher liefen schon 1, 2, 3 Jahre Debatten. Das war ja nicht nur bei uns so. Man traf sich im Osten viel in der Küche. Das war immer sehr spontan, weil ein Telefon hatte keiner. Man konnte sich vorher nicht ansagen. Haben grottenschlechten Rotwein in größeren Mengen getrunken. Wir wussten nicht, wie schlecht er ist, weil wir hatten keinen Vergleich und haben die Welt verbessert. Und die Debattenlage veränderte sich dann so ab 85, 86 deutlich, weil es kam immer mehr die Frage auf, das war die Spätphase der DDR und wir hatten ja alle Kinder und oft nicht nur 1 oder 2, sondern auch mehr. Und die Diskussion, und das hat unseren Freundeskreis dann auch so ab 85, 86 teilweise gespalten, leider. Die einen haben gesagt, ich sehe in diesem Land keine Zukunft mehr, haben auch Botschaften besetzt, haben Ausreiseanträge gestellt. Das ging ja damals lawinenartig los. Wir waren alle so 30, Anfang 30. Und andere, zu denen ich ganz klar hörten, haben dann gesagt, nee, wir wollen hier bleiben, aber wir wollen irgendwas machen, weil das war so eine Grundfrage. Wir haben unsere Eltern gefragt, was habt ihr in den 30er Jahren gemacht, was habt ihr im Zweiten Weltkrieg gemacht, antwortet uns. Und unsere Kinder werden uns auch mal fragen, was ihr gemacht habt. Und deshalb haben wir so ein bisschen, ich sag mal, durchaus auch vielleicht zur Selbstberuhigung, ich kann es gar nicht mehr genau identifizieren, gesagt, wir wollen auf jeden Fall nicht nur zugucken, sondern wir wollen irgendwas machen unter den eingeschränkten Möglichkeiten. Und einer meiner Freunde, Wieland Eschenburg, ein Orgelbauer, kam damals auf die Idee, der hatte eine Arbeit über das völlig verfallene Belvedere auf dem Pfingstberg geschrieben, das übrigens nach dem Krieg erst bewusst verfallen gelassen wurde, weil man von dort nach West-Berlin gucken konnte und. Und ja, er hat gesagt, Kinder, das ist Kulturgut vom Feinsten. Also heute ja, gehört es ja zum UNESCO-Weltkulturerbe. Lasst uns doch einfach nicht mehr zugucken, auch wenn die das da oben nicht wollen. Lasst uns doch ganz praktisch, dann können die uns auch nicht viel. Wir machen ja nichts Böses, sage ich mal. Lass uns doch praktisch anfangen, das Ding zu retten. Das war natürlich naiv hoch fünf, aber es hat so einen Impuls gegeben. Und siehe da, Anfang 88, noch im Winter, haben sich dann 25, 30 junge Leute zusammengefunden. Daraus wurde dann die Initiative Pfingstberg. Die Initiative Pfingstberg hat, das kann man jetzt abrunden nach heute, es geschafft, die gibt es heute noch, Wieland Eschenburg ist immer noch dabei, die hat es geschafft, das ganze Belvedere wieder aufzubauen, ist heute einer der Touristenmagneten in Potsdam überhaupt und gilt so ein bisschen als eine der Geburtsstätten der Potsdamer Bürgerbewegung. Weil die Staatssicherheit hat natürlich ihr Auge draufgeworfen. Die fanden das hochgradig verdächtig, dass Leute ohne Geld, ohne staatliche Organisation, freiwillig einfach was machen, wo sie gesagt haben, da muss doch was Böses dahinter sein, so ungefähr. Ne?
Und dann sind da auch ziemlich große Feiern haben da stattgefunden, ja, und Leute haben sich dann, was man heute sagen würde, vernetzt und daraus ist eben viel mehr entstanden, beispielsweise Grundstein Grüne Liga und so weiter. Und ja, dann sind wir schon mitten in 89 hier im Gespräch mit Matthias Platzek. Genau vor 30 Jahren sind wir da ja mehr oder weniger angelangt. Ich wollte auf ein Möbelstück zu sprechen kommen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich es bei Ihnen gelesen habe, oder es ging um den runden Tisch, um den zentralen runden Tisch der DDR, an dem Sie saßen. 89. Was ist aus dem Möbelstück geworden?
Also erstmal war der runde Tisch, an dem wir saßen, dass die Bezeichnung kam ja als eine Form des demokratischen Austauschs aus Polen. Da war es auch wirklich ein runder Tisch. Ein paar Stühle und ein paar Tischbestandteile sind gerettet worden. Die lagen auf irgendeinem Speicher und waren schon am Verstauben. Aber es gab dann irgendwelche aktiven Leute, habe ich jetzt auch nur wahrgenommen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten, die da einiges noch wieder zusammengeholt haben. Wenn Sie aber erlauben, weil wir gerade bei 89 waren und Sie von Zusammenkünften sprachen, ich will eine auf jeden Fall mal erwähnen, weil das zu meinen schönsten Erlebnissen in meinen 66 Lebensjahren gehört. Wir haben dort auf dem Potsdamer Pfingstberg, als es noch ruinös war, klar, 1989 am 10. Juni uns überlegt, also überlegt haben wir es vorher. Es war so eine pleierne Zeit und viele Leute sind schon nach Ungarn gereist, wollten abhauen und man hat auch so ein bisschen die Angst gespürt, sind wir hier bald die Letzten, wer bleibt überhaupt noch hier, gerade bei jüngeren Leuten war das ja so. Und wir haben gesagt, wir müssen mal versuchen, sowas wie einen Kontrapunkt zu setzen, übrigens auch um uns selber Mut zu machen und haben ein alternatives Kulturfest geplant auf diesem Pfingstberg. Und wenn ich sage, es war so ein schönes Erlebnis, dann hat das mehrere Bestandteile gehabt. Eines war, dass wir uns Bekannte in der ganzen DDR Theatergruppen, Musikgruppen, Musikensemble angeschrieben haben, gesagt haben, Kinder, wir haben kein Geld, aber wir wollen da was machen den ganzen Tag. Wir haben, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, ungefähr 2 Dutzend Zusagen bekommen von Künstlern und Ensemble, die gehört haben, nur das ist nicht staatskonform ist und da machen wir mit. Und der Höhepunkt an freudvollen Dingen war, die Staatsorgane haben natürlich alles versucht, um das Ding zu verhindern. Die haben dann in den letzten Stunden noch eine Auflage gemacht. Ihr müsst eine Wasserversorgung sicherstellen mit heißem Wasser. War natürlich nur ein Fake, aber sie wollten dadurch das Ding verhindern. Ne? Und in unserer Not haben wir uns an den sowjetischen Stadtkommandanten gewandt. Wir ahnten oder wussten, dass der Gorbatschow nahesteht, politisch. Der hat sich das angehört, der wusste genau, worum es geht und hat uns zugesagt und hat das auch gemacht, eine Gulaschkanone mit Soldaten auf den Berg zu schicken, die dann heißes Wasser kochen. Das hat die Staatsmacht in der DDR komplett durcheinander gebracht, weil immerhin es war noch die sowjetische Armee, dass die uns da hilft.
Da konnte man nicht mehr verhindern. Ne?
Das war für sie eigentlich grausam, ne? Das war Verrat. Und die Stimmung an diesem Tag war so traumhaft. Die Leute kamen von sonst woher. Wie gesagt, waren 3.000, 4.000. Staatssicherheit hat später geschrieben, dass es leider ein Erfolg war. Und das hat ganz viel Mut gemacht, weil es war wenige Tage nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz und den Mut brauchte man. Und das hat eigentlich nochmal den Antrieb gegeben, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen.
Die Geschichte und wo ich angeknüpft hatte, den runden Tisch, den zentralen runden Tisch, wenn ich das beides zusammennehme, dann fällt mir das Stichwort Enthusiasmus ein. Und dann will ich das verknüpfen mit dem Wort Enttäuschung nach der Volkskammerwahl. Weil dann ja plötzlich diese ganzen Dinge, die man entwickelt hatte, aus Sicht der Bürgerrechtler, ja doch eigentlich vom Großteil des Wahlvolks nicht gutiert wurden. Wie haben Sie das damals weggesteckt?
Ich glaube, der Abend war fürchterlich. Ich werde diesen Wahlabend, 18. März, nicht vergessen. Ich habe noch im Kopf die Szene, wo ich mit Konrad Weiß, einem Filmemacher und aus der Bürgerbewegung, vor diesen kleinen Monitoren stand und wir sahen die ersten Wahlergebnisse und haben an Übertragungsfehler, an Sendefehler oder sonst was gedacht. Man darf nicht vergessen, die Vereinigt, also das Bündnis 90, würde man heute sagen, da waren Initiative für Frieden und Menschenrechte, Neues Forum und so weiter drin. Die hatten im Dezember bei Umfragen in der DDR, schwankte das immer zwischen 50% und 60%. Und am 18. März hatten wir noch nicht mal 5%. Und das muss man erst mal verdauen. Aber es war von daher, also für mich zumindest, eine politische Schulung im Schnellgang, kann man sagen. Man darf einen Fehler nie machen. Man muss ganz offene Ohren haben und den Leuten aufs Maul schauen und gucken, was passiert wirklich im Land. Wir genügten uns mittlerweile fast selber. Wir waren der Meinung, wir tun was Gutes. Die anderen müssen das auch so finden. Aber die anderen waren spätestens seit den Kundgebungen in Dresden mit Helmut Kohl mehrheitlich auf einem ganz anderen Trip. Helmut, nimm uns an die Hand und führ uns ins Wirtschaftswunderland. Das war die Stimmung. Und die hat sich dann bei der Wahl ganz manifest mit 50%, 60%, 70% auch niedergeschlagen. Und wir haben die Glocke nicht gehört. Wir haben weiter unter uns die Welt gestaltet auf eine Art, die gar keiner mehr mitgestalten wollte. Und das war ein Hammer, der kam ihnen dermaßen auf den Kopf. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen aufgeklärter geworden, wie Politik so läuft.
Sie sind dann ja als Volkskammerabgeordneter nach Bonn gezogen und da kam dann der zweite Hammer wahrscheinlich, oder?
Ja, es war eine andere Welt. Also um es auch hier so holzschnittartig und kurz und knapp zu machen, wie es geht. Wir haben Monate in der DDR 1990 hinter uns gehabt, wo jeden Tag die Welt sich rapide verändert hat. Früh war sie immer anders als abends. Wir haben Demonstrationen ohne Ende gehabt. Wir haben zusammenbrechende Betriebe gehabt. Wir haben ein Land gehabt, wo außer den vier Jahreszeiten nichts mehr blieb, wie es war. Und praktisch wurde alles bis auf die Grundfesten abgerissen. Und dann kommen Sie nach dem 3. Oktober in den ersten gesamtdeutschen Bundestag nach Bonn, in ein Städtchen am Rhein, wo das Leben in aller Friedlichkeit, also Sie kommen praktisch aus dem Wirbelsturm, in ein laues Lüftchen. Und ich habe schon nach 3, 4 Tagen gesagt, mag alles richtig sein, meins wird es nicht. Und bin dann irgendwann auch wieder zurückgegangen.
Was machen Sie mit all diesen Geschichten jetzt in dieser Kommission 30 Jahre Einheit, friedliche Revolution und Einheit?
Also die Bundesregierung hat ja diese Kommission geschaffen und gegründet und ins Leben gerufen, dass man mal resümiert und daraus Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung ableitet. Was müssen wir eigentlich lernen aus den 30 Jahren und was kann man an neuen Wegen finden und begehen, um die deutsche Einheit, von der ja viel gesprochen wird, es wird auch gern von innerer Einheit gesprochen, ja, um die etwas frohgemuter erlebbar zu machen, als das derzeit der Fall ist.
Weil wir ja eben noch dieses Bild von Ihnen im Kopf haben, von dem ersten Hammer auf Ihrem Kopf. Also man erlebt die Welt oft so sehr unterschiedlich und merkt gar nicht, wie die Stimmung tatsächlich ist. Also die fragen Sie ab. Können wir schon eine Handlungsempfehlung hören?
Wir sind mitten in der Debatte. Wir treffen uns ja jetzt regelmäßig. Die Kommission, die ist ja sehr breit zusammengesetzt, ganz bewusst. Da sind natürlich Wissenschaftler drin, das ist klar. Da sind Politiker drin, aktive oder ehemalige Ministerpräsidenten wie Rainer Haseloff und Manuela Schwesig. Aber auch, das geht bis hin rüber zu Vertretern der Kunst, Anna-Maria Mühe, Jan-Josef Liefers und so. Also damit man auch möglichst viel Einspeisung bekommt. Die Debatten sind intensiv, die sind heftig, die sind kontrovers. Aber
sind da eigentlich auch Leute aus dem Westen dabei?
Ja.
Gut, weil sie jetzt gerade nur...
Sind auch. Aber es ist eine der wenigen Kommissionen, die wir in Deutschland haben, wo die Ostdeutschen durchaus in der Mehrheit sind. Das ist ja sonst gravierend unterschiedlich.
So eine Ostquote wäre doch eine Empfehlung, oder?
Ja, die wird auch diskutiert. Ich halte sie für weder justiziabel noch für umsetzbar noch für zeitgemäß. Dazu sind 30 Jahre eine lange, zu lange Zeit.
Matthias Platzer kennen wir als SPD-Politiker. Dabei hat er eine ganze Weile gebraucht, um in die SPD zu finden. War oder ist Ihnen vielleicht sogar Parteipolitik gar nicht so wichtig, Herr Platzer?
Doch, das heißt ja nicht, ich habe lange gebraucht, ja, und ich habe lange überlegt. Und ich komme aus einem Land, wo es nicht per se so war, dass man sagt, ich muss jetzt Parteimitglied werden. Es war eher ein
SED
anderer.
SED waren Sie nie?
Nee. Und da war man ja eher so gepolt, auf keinen Fall in eine Partei. Aber ich bin nicht nur aus Überzeugung und immer noch in der SPD und sehr gerne bei allen Schwierigkeiten, die es nun mal mit sich bringt. Wir sind ja durchaus eine skrupulöse Partei, eine Partei, die sich selber auch schwer macht, die keine einfachen Wege kennt. Aber das hat wirklich gar nichts damit zu tun. Es hat halt länger gedauert und manchmal sind ja Entscheidungen, die man später fällt, dann für auch ein bisschen fundierter, als wenn man es ein bisschen zu fix und zu schnell macht.
Wie würden Sie Ihren Politikstil beschreiben?
Ich bin ein Kompromisssucher. Wenn Sie das mit einem Wort praktisch zusammengefasst haben wollen. Ich liebe Kompromisse und ich bin der festen Überzeugung, dass die Kompromisse die Seele unserer parlamentarisch-demokratisch verfassten Grundordnung
sind. Aber Sie sind so ungeheuer anstrengend.
Ja.
Man braucht so wahnsinnig viel Geduld. Und am Ende muss man auch so viel von sich selber vielleicht preisgeben.
Ja. Wer das nicht kann, sollte Politik meiden als Berufsfeld, weil es ist wirklich die Grundfähigkeit. Und der Hauptvorwurf gegen, Sie haben gerade ein paar Bestandteile oder Dinge, die Kompromisse immer begleiten, geschildert. Das wird ja auch gesagt, hat Churchill schon gesagt, es ist zäh, langlebig, es dauert zu lange und sie sind immer lauwarm. Und da sage ich dann mal, kommt ein bisschen die Naturwissenschaft durch, regt euch über einen lauwarmen Kompromiss bitte nicht auf, guckt euch unser Leben an. Wir haben eine durchschnittliche Körpertemperatur von 37 Grad. 42 würden wir schon sterben, 32 würden wir auch sterben. Wir sind total lauwarme Typen, weil wenn ich keinen lauwarmen Kompromiss, sondern einen brandheißen stricke, dann hält der nicht lange. Das hält keiner durch und keiner aus.
Aber was Sie aushalten müssen, ist sich dann, also jetzt nicht Sie persönlich, aber auch Sie persönlich, man muss diesen Kompromiss dann ja vertreten, obwohl man von woanders losgelaufen ist. Also man muss sich ganz schön beschimpfen lassen.
Ja, aber Sie müssen auch selber, also das geht eben nur, und das halten Sie auch gut aus, wenn Sie, das hatte ich eingangs gesagt, Kompromisse gut finden. Und ich liebe wirklich Kompromisse. Sie können übrigens in der Familie, fängt das alles an und Sie können alles runterbrechen. Wenn Sie Sonntag früh mit einer Kinderbande am Tisch setzen, einen Tag planen und Sie kriegen 5 Vorschläge auf den Tisch und dann müssen Sie sehen, wenn die Stimmung positiv bleiben soll, dass Sie einen vernünftigen Kompromiss daraus stricken, wo jeder ein bisschen vorkommt. Sollten Sie nur einem hundertprozentig recht geben, haben Sie den Zoff dann sofort über den ganzen Tag.
Der Kompromisstyp wird ja immer so ein bisschen für so einen weichen Typen gehalten.
Ja, lauwarm eben, ja.
Ja, genau. Auf der anderen Seite müssen Sie das dann ja auch vertreten. Also Sie haben den Bewohnern vom Dorf Hornow sagen müssen, euer Dorf wird abgebaggert.
Das ist so.
Ne?
Also das ist nicht mal ein Kompromiss. Es waren ja immer
war
die Suche nach einem Kompromiss. Das ging ja nicht
Beschluss,
mal, weil
genau.
Da war nicht mehr viel zu kompromisseln. Es gibt so manchmal Situationen, wo auch in der Politik es nicht nötig ist, einen vernünftigen Mittelweg zu finden, sondern da muss man sagen, entweder oder.
Also sind Sie eigentlich auch hart. Also Sie können auch hart sein.
Ich glaube, also ich war jetzt 23 Jahre in Regierungsämtern. Wenn Sie da nicht eine gewisse Grundhärte mitbringen, sind Sie nicht 23 Jahre da drin.
Auf der anderen Seite haben Sie ja, da kommen wir jetzt auf einen anderen Punkt, Sie haben Enttäuschung weggesteckt, Sie mussten auch enttäuschen. Sie waren der große Hoffnungsträger der SPD, als Sie den Vorstand übernommen haben, 2005. Ein halbes Jahr später haben Sie ihn wieder abgegeben, aus gesundheitlichen Gründen, weil es zu viel wurde?
Ja, schlicht und ergreifend. Fehleinschätzung meinerseits, Fehleinschätzung der Ämter. Übrigens, ich glaube, wir würden heute als SPD es auch nicht, diese Experimente nicht wiederholen, Parteivorsitzenden praktisch aus der Provinz regieren zu lassen, sage ich mal. Übrigens, Kurt Beck hat ähnliche Erfahrungen danach gemacht. Wir hatten vorher diese Erfahrungen in der SPD nicht, weil Franz Müntefering, Gerd Schröder waren alle in Berlin selber in Funktion. Und das war der eine Punkt. Und bei mir war der zweite. Von daher kam manchmal, das ist ja im Leben so, unglückliche Dinge zusammen. Ich hatte wenige Monate vorher den bis dato härtesten Wahlkampf in meinem Land zu bestehen gehabt. 2004 war der Hartz-IV-Wahlkampf. Wir haben in vielen Bundesländern verloren. In Brandenburg haben wir ihn gewonnen. Und ich habe auf jedem Marktplatz das Versprechen abgegeben, wenn wir diese Wahl gewinnen, bleibe ich auch, weil damals immer rumwaberte, der geht ja sowieso nach Berlin, bleibe ich im Land und arbeite hier. Und dieses Versprechen zu brechen, wäre nicht denkbar gewesen.
Also mussten Sie beides machen.
So, und dann habe ich praktisch den Tag optimiert was die Zeitvolumina anging. Habe auch meine, ich hatte bis dahin über Jahre, Jahrzehnte meine morgendliche Laufzeit eine Stunde, die mir auch immer sehr gut getan hat, weil man da den Kopf sortieren konnte. Die haben wir als erstes gecancelt, damit Zeitreserven da sind für das andere Amt. Und das hat sich einfach relativ zügig nach einem halben Jahr alles gerecht. Und dann stand, wie das dann so ist, wenn dann so ein Arzt in der Klinik an ihrem Bett steht und sagt, Junge, jetzt musst du dich entscheiden, entweder oder, beides geht auf keinen Fall. Und dann war für mich klar, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, dass ich mich für Brandenburg entscheide. Und das habe ich auch, ich habe es sehr, sehr bedauert. Es war die schwierigste Entscheidung meines politischen Lebens, aber ich habe es trotzdem nicht bereut.
Sie haben später, weiß man, Sie machen das ja auch öffentlich, Sie haben auch einen Schlaganfall gehabt. Also insgesamt scheint das Politikerleben, ich meine, das hat jetzt nicht vielleicht direkt miteinander zu tun, aber es ist ein so aufwühlendes, wollen wir Politiker, Politikerinnen, die Übermenschen sind? Also was heißt das fürs politische Sein?
Ach, wissen Sie, das ist auch so ein bisschen typabhängig. Also ich kenne auch Kollegen, die haben die Fähigkeit, kann man sie beneiden, ich habe sie nicht unbedingt beneidet, die dann abends sich einmal schütteln um 22 Uhr und dann tief schlafen. Und dann gibt es andere, und zu denen gehöre ich eher, ich gehöre eher zu den Typen, die die Dinge, die sie am Tag erleben, die Leute ihnen erzählen oder Probleme, die ihnen auf dem Weg begegnen in solchen Ämtern, die mich nicht so einfach verlassen haben. Und wenn sie zu dieser Kategorie gehören, dann rappelt es dann manchmal auch, weil sie dann eben nicht so tief schlafen nachts. Und das war ja, andererseits habe ich immer gesagt, ich möchte an sich auch über lange Zeit in der Politik eine bestimmte Sensibilität in der Aufnahme nicht verlieren. Also ich sage, da sagt man doch immer, ja, da muss dir eine dicke Haut wachsen. Die Gefahr ist immer, wenn einem die Haut zu dick wächst, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, was da ringsherum stattfindet. Und das wollte ich auch nicht. Ja, und dann hat es nochmal geknallt 2013, aber wie gesagt, nach 23 Jahren, ich bin damals als das dienstälteste Mitglied einer Landesregierung im Bundesrat verabschiedet worden, das ist ja auch schon was. Und da war es dann kein Arzt, sondern da war dann eine meiner Töchter, die sagte, mein lieber Vater, du warst jetzt in 5 Landesregierungen, wenn du in der 6. nicht bist, brennt überhaupt nichts an. Und wenn du das nicht jetzt aufhörst, dann verlierst du hier unsere Zuneigung. Und das war ja eine klare Ansage.
Also ich bin auf einer bestimmten Art dann doch vielleicht auch ersetzbar.
Na klar, das vergisst man manchmal. Also ich bin sehr gut ersetzt worden, ist überhaupt gar keine Frage. Und ich finde sogar, nach so langer Zeit, ich war ja damals auch schon 11 Jahre Ministerpräsident, da sollte man irgendwie auch schon sowieso mal fragen, wie viele neue Impulse kann man eigentlich noch geben? Also der Brunnen, aus dem man schöpft, der ist ja nicht unerschöpflich. Und von daher hat der liebe Gott vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, nicht so schönes Zeichen gesandt, aber gesagt, Junge, denk mal drüber nach, ob das ewig sein muss hier. Oder wahrscheinlich hätte ich ohne diesen Schlaganfall doch noch weitergemacht und es wäre vielleicht gar nicht so gut gewesen.
Das ist jetzt fast philosophisch. Matthias Platzeck war und ist und bleibt Potsdamer, bis auf die Zeit, die dann auch in Sachsen und Thüringen verbracht wurde oder auch in Moskau, wie wir vorhin kurz gehört haben. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem Wasser zu tun. Ich habe den Ausdruck Deichgraf, der kommt von woanders, der kommt von einem Oderhochwasser her. Aber Sie sind passionierter Segler, oder sind Sie das gar nicht mehr, Herr Platzeck?
Ja, ich war zu DDR-Zeiten Regattasegler, habe das mit Begeisterung gemacht. Und mein Segelboot ist dann ab 1990... leider verfault, weil es in der Scheune lag und ich bin da, sie kommen doch in solche, gucken sich die 90er Jahre an, Manfred Stolper hat immer gesagt, die zählen doppelt in der Politik, da brannte von früh bis abends die Luft und dann, ja, und so endete auch diese schöne Episode des Segelns.
Also was hält Sie denn dann in Potsdam, also wenn es nicht das Wasser ist?
Also ich muss das ja mal ein bisschen relativieren. Mein Wahlkreis war ja dann viele Jahre in der Uckermark, im äußersten Nordosten, grenzte an Stettin. Und wir haben da auch ein Ferienhäuschen. Ich bin sehr gerne in diesem sehr, sehr schönen Landesteil, der nicht umsonst die Toskana des Nordens genannt wird. Und jetzt in dieser Lebensphase kann ich mir ja das auch so organisieren und das genieße ich auch, das verhehle ich überhaupt nicht, dass ich zum Beispiel, wenn ich an einem Buch schreibe oder so, bin ich gerne da oben, weil da hat man die totale Ruhe, außer Kranichen, Füchsen und Rehen stört einen da gar nichts. Und dass dieser Wechsel zwischen der Stadt Potsdam und dieser wunderschönen Idylle, kann man ja fast sagen, das ist auch was sehr Beflügelndes. So. Und deshalb genieße ich jetzt beide, also meine alte Heimatstadt Potsdam, aber ich bin auch gerne da oben im Norden.
Mit diesen Bildern der ziehenden Kraniche verabschieden wir Sie jetzt. Dankeschön, Matthias Platzeck, fürs
Danke
Gespräch.
Auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. und in der DLF Audiothek.